ARD Sounds.
Es war 5 Uhr morgens. Im Bahnhof von Aleppo stand abfahrbereit der Zug, den die Kursbücher großspurig den Taurus-Express nennen und der sich aus einem Speisewagen, einem Schlafwagen und 2 einheimischen Waggons für den syrischen Lokalverkehr zusammensetzt. Neben den Stufen, die zum Schlafwagen hinaufführten, unterhielt sich ein junger französischer Leutnant in prächtiger Uniform mit einem vermummten kleinen Mann, von dem nicht zu sehen war als eine rotgefrorene Nase und die 2 Spitzen eines ausgezwirbelten Schnurrbarts. Die grimmige Kälte machte die Aufgabe, einem Fremden von Rang das Abschiedsgeleit zu geben, nicht beneidenswert, doch Leutnant Dubosc führte sie mannhaft aus. Seine Lippen drechselten elegante Sätze in wohlklingendem Französisch. Nicht, dass er genau wusste, um was es sich eigentlich handelte. Gewiss, es hatte Gerüchte gegeben, wie es in derartigen Fällen unausbleiblich ist. Die Laune des Generals, seines Generals, hatte sich von Tag zu Tag verschlechtert. Und dann tauchte dieser Belgier auf, offenbar aus England kommend. Hierauf eine Woche voll neugieriger Spannung. Und dann gerieten die Dinge in Bewegung. Ein sehr begabter Offizier beging Selbstmord, ein anderer nahm seinen Abschied, ängstliche Gesichter verloren den Ausdruck der Angst, gewisse militärische Vorsichtsmaßregeln wurden gelockert und der General, Leutnant Dubosks höchst eigener General, sah plötzlich 10 Jahre jünger aus. Zufällig hatte Dubosc eine Unterhaltung zwischen dem General und dem Fremden teilweise erlauscht. »Sie haben uns gerettet, mon cher«, beteuerte der General bewegt, wobei sein weißer Schnurrbart zitterte. »Sie haben die Ehre der französischen Armee gerettet, haben viel Blutvergießen verhindert. Wie kann ich Ihnen danken, dass Sie unbekümmert um die Strapazen der weiten Reise meiner Bitte nachkamen?« Der Fremde, sein Name lautete Hercule Poirot, hat etwas Passendes erwidert und hinzugefügt, »Meinen Sie, mon General, ich hätte vergessen, dass Sie mir einst das Leben retteten?« Höflich leugnete der hohe Offizier jeden in der Vergangenheit erwiesenen Dienst ab. Es folgten noch ein paar gegenseitige Bemerkungen über Frankreichs und Belgiens Ruhm und Ehre und andere Vorzüge. Dann war das Gespräch beendet. Wie gesagt, um was es eigentlich ging, wusste Leutnant Dubosc nicht. Er bekam jedoch den Auftrag, Monsieur Poirot um 5 Uhr früh zum Taurus-Express zu begleiten. Und er führte diesen Auftrag mit dem Eifer aus, der sich für einen jungen, vielversprechenden Offizier schickt. »Heute ist Sonntag«, sagte Leutnant Dubosc. »Morgen Abend sind Sie in Istanbul.« Nicht zum ersten Mal ließ er diese Bemerkung fallen. Unterhaltungen auf dem Bahnsteig vor Abfahrt des Zuges sind selten frei von Wiederholungen. »Ganz recht«, entgegnete Monsieur Poirot. »Und dort wollen Sie ein paar Tage bleiben?« »Mais oui, in Istanbul war ich noch nie. Es wäre doch ein Jammer, wenn ich nur durchfahren würde. So.« Bei diesem »so« schnippte er mit den Fingern. »Nichts drängt mich, und daher werde ich mich als schlichter Vergnügungsreisender ein paar Tage dort umschauen.« »Die Hagia Sophia ist sehr schön«, erklärte der junge Franzose, obwohl er das Bauwerk nie gesehen hatte. Ein eisiger Wind pfiff über den Bahnsteig. Die beiden Männer fröstelten. Dem Leutnant glückte es, einen verstohlenen Blick auf seine Uhr zu werfen. 5 Minuten vor 5, also nur noch 5 Minuten. Aber da er glaubte, dass der kleine Belgier den Blick bemerkt hatte, sprudelte er einen neuen Satz hervor. Um diese Jahreszeit reisen nur wenige Menschen. Dabei betrachtete er die Fenster des Schlafwagens. »So ist es. Hoffen wir, dass Sie im Taurus nicht einschneien. Kommt das vor?« »Bisweilen. Dieses Jahr allerdings noch nicht. Hoffen wir also das Beste.« Poirot lächelte. »Die Wetterberichte aus Europa sind freilich schlecht. Schlecht. Besonders vom Balkan wird Schneefall gemeldet. Aus Deutschland auch, habe ich gehört.« »Eh bien«, sagte Leutnant Dubosc hastig, als eine neue Pause zu drohen schien, »morgen Abend um 7.50 Uhr sind Sie in Istanbul.« »Ja«, bestätigte Hercule Poirot und fuhr verzweifelt fort, »La Sainte-Sophie, man schwärmt allgemein von ihr. Ja, sie ist prächtig.« Über ihren Köpfen wurde der Vorhang eines Schlafwagenfensters zur Seite gezogen und eine junge Dame spähte heraus. Mary Debenham hatte seit ihrer am Donnerstag erfolgten Abreise aus Bagdad wenig geschlafen. Weder im Zug nach Kirkuk, noch während der Übernachtung in Mosul oder der letzten Nacht in der Eisenbahn. Da sie es satt hatte, in der heißen Schwüle ihres überhitzten Abteils wach an die Decke zu starren, stand sie auf und schaute aus dem Fenster. Das musste Aleppo sein. Natürlich sah man nichts. Nur einen langen, kärglich beleuchteten Bahnsteig, auf dem irgendwo ein wütender, lauter arabischer Wortwechsel stattfand. Unter ihrem Fenster unterhielten sich zwei Herren auf Französisch. Ein französischer Offizier und ein kleiner Zivilist mit gewaltigem Schnurrbart. Mary lächelte matt. Noch nie hatte sie einen so fest vermummten Menschen gesehen. Vermutlich war es schneidend kalt draußen, deshalb heizte man den Zug auch so übermäßig. Sie versuchte, das Fenster einen Spalt herunterzulassen, aber es klemmte. Jetzt trat der Schlafwagenkondukteur zu den beiden Herren. Der Zug führe gleich ab und der Monsieur täte gut daran einzusteigen, mahnte er. Der Kleine lüftete den Hut. Was für einen drolligen, eiförmigen Kopf er hatte. Überhaupt ein komischer kleiner Mann, den sicher niemand ernst nahm. Mary Debenham musste unwillkürlich lächeln, obwohl ihr eigentlich nicht danach zumute war. Leutnant Dubosc schickte sich an, die Abschiedsworte vom Stapel zu lassen, die er sich lange vorher zurechtgelegt hatte. Eine sehr schöne, schwungvolle Rede. Um nicht zurückzustehen, erwiderte Monsieur Poirot in der gleichen Form. »En voiture, Monsieur«, drängte der Schlafwagenbeamte. Mit der Miene offensichtlichen Widerstrebens erkletterte der Belgier die Stufen. Der Schaffner folgte ihm. Monsieur Poirot winkte mit der Hand, Leutnant Dubosc legte salutierend die Rechte an die Mütze. Mit einem schrecklichen Ruck setzte sich der Zug langsam in Bewegung. »Enfin«, murmelte Hercule Poirot. »Boah«, stieß Leutnant Dubosc hervor, der plötzlich merkte, wie eisig kalt es war. »Voilà, Monsieur«, mit einer dramatischen Geste machte der Schaffner Poirot darauf aufmerksam, mit welchen Bequemlichkeiten sein Schlafwagenabteil ausgestattet und wie ordentlich das Gepäck gestapelt war. »Die kleine Tasche von Monsieur habe ich dort untergebracht.« Seine ausgestreckte Hand war nicht misszuverstehen, so dass der neue Reisende ihr auf jeden Fall eine gefaltete Banknote anvertraute. »Merci, Monsieur.« Jetzt wurde der Mann kurz und sachlich. »Die Fahrkarten habe ich bereits, und wenn ich auch noch um den Pass bitten dürfte, Monsieur unterbricht, wie ich hörte, seine Reise in Istanbul?« Hercule Poirot bejahte und fügte hinzu, »ziemlich leer der Zug, wie?« »Ja, ich habe nur zwei Passagiere, beides Engländer. Ein Oberst aus Indien und eine junge Dame aus Bagdad. Wünscht Monsieur irgendetwas?« Monsieur wünschte eine Flasche Perrier. 5 Uhr morgens ist für den Antritt einer Reise eine sehr unangenehme Zeit. 2 Stunden noch, ehe sich die erste Ahnung der Morgendämmerung bemerkbar machen würde. Und mit dem Gedanken an eine unzulängliche Nachtruhe und einen erfolgreich durchgeführten heiklen Auftrag lehnte sich Poirot in eine Ecke und schlief ein. Als er aufwachte, war es 9:30 und er machte sich auf den Weg zum Speisewagen, um Kaffee zu trinken. Dort saß im Moment nur eine einzige Person, offenbar die junge Engländerin, die der Schaffner erwähnt hatte. Groß, schlank und dunkel war sie und etwa 28 Jahre alt. Eine gewisse kühle Ungezwungenheit in ihrer ganzen Art, zum Beispiel als sie den Kellner bat, ihr noch Kaffee zu bringen, verriet, dass sie weltgewandt und des Reisens nicht ungewohnt war. Sie trug ein dunkles Kleid aus einem dünnen Gewebe, der heißen Temperatur des Zuges angemessen. Poirot, der nichts Besseres zu tun hatte, vergnügte sich damit, sie zu studieren, ohne dass es auffiel. Sie war, so urteilte er, eine junge Frau, die sich, wo immer sie auch sein mochte, mit großer Selbstsicherheit allein zurechtfand. Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit gehörten fraglos zu ihren Tugenden. Poirot gefiel die strenge Regelmäßigkeit ihrer Züge und das zarte Weiß ihres Teints. Ihm gefiel auch das glänzende, leicht gewellte schwarze Haar und die Augen, kühl, unpersönlich und grau. Aber für Poirots Geschmack wirkte sie ein wenig zu tüchtig, um eine jolie femme zu sein. Jetzt betrat ein anderer Reisender den Speisewagen. Ein großer Mann zwischen 40 und 50, mit hagerem Gesicht, brauner Haut und dichtem Haar, das an den Schläfen zu ergrauen begann. »Der Oberst aus Indien«, sagte Hercule Poirot zu sich selbst. »Guten Morgen, Miss Debenham«, grüßte der neue Gast und verbeugte sich leicht vor der jungen Dame. »Guten Morgen, Oberst Arbuthnot«. Er legte die Hand auf den Stuhl ihr gegenüber. »Sie gestatten? Bitte, nehmen Sie Platz.« »Nun ja, manche Leute frühstücken lieber allein, weil sie um diese Zeit noch nicht besonders gesprächig sind.« »Das bin ich auch nicht, aber ich verspreche, nicht zu beißen.« »Kellner«, rief der Oberst in befehlsgewohntem Ton, während er sich niederließ. Er bestellte Eier und Kaffee. Für eine Sekunde ruhte sein Blick auf Hercule Poirot und schweifte dann sofort gleichgültig weiter. Poirot, der in der englischen Seele zu lesen verstand, wusste, dass das Urteil hieß, nur irgendein verdammter Ausländer. Ihrem Nationalcharakter getreu waren die Briten nicht gesprächig. Sie wechselten ein paar kurze Bemerkungen, aber bald erhob sich das junge Mädchen und ging zu seinem Abteil zurück. Zum Lunch saßen die beiden wieder am selben Tisch und wieder schenkten sie dem dritten Reisenden keinerlei Beachtung. Sie unterhielten sich lebhafter als beim Frühstück. Oberst Arbuthnot erzählte vom Punch-Up und stellte Miss Debenham hin und wieder eine Frage über Bagdad, wo sie Erzieherin gewesen war. Im Laufe des Gesprächs entdeckten sie einige gemeinsame Freunde, was sofort bewirkte, dass sie sich weniger steif und zurückhaltend gaben. Ziemlich ausführlich beschäftigten sie sich mit einem gewissen Tommy Smith und einem Jerry Miller. Hierauf erkundigte sich der Oberst, ob sie bis England durchfahre oder die Fahrt in Istanbul unterbreche. »Nein, ich fahre direkt.« »Ist das nicht schade?« »Ich habe vor 2 Jahren dieselbe Reise gemacht und Istanbul damals 3 Tage gewidmet.« »Ah, das ist freilich etwas anderes. Im Übrigen freut es mich, dass Sie ohne Unterbrechung weiterreisen, weil ich es ebenfalls tue.« Er verbeugte sich ein wenig linkisch und wurde rot. »Schau, schau«, dachte Hercule Poirot vergnügt, »er ist für weibliche Reize empfänglich, unser Oberst. Eine Zugfahrt birgt dieselben Gefahren wie eine Seereise.« Miss Debenham erwiderte, das sei sehr nett, doch es klang etwas bedrückt. Als sie mit dem Essen fertig waren, begleitete der Oberst sie zu ihrem Abteil zurück. Nicht viel später glitt vor den Fenstern die ungeheuer eindrucksvolle Szenerie des Taurus vorüber, und die beiden standen Seite an Seite im Gang. »Es ist so wunderschön«, hörte Poirot, der gleichfalls die Landschaft bewunderte, Mary Debenham leise sagen. »Ich könnte es genießen.« Arbuthnot antwortete nicht sofort. Die viereckige Linie seines Kiefers schien noch ein wenig grimmiger und härter zu werden. »Bei Gott, ich wünschte, Sie wären aus allem heraus.« »Psst, psst. Oh, schon gut.« Er warf einen leicht verärgerten Blick in Poirots Richtung. »Mich wurmt der Gedanke, dass Sie sich als Erzieherin plagen müssen und den Launen tyrannischer Mütter und ihrer unangenehmen Belger ausgeliefert sind.« Sie lachte auf. Es klang eine Spur unbeherrscht. »Unsinn. Das Märchen von der mit Füßen getretenen Gouvernante hat sich längst überlebt. Ich kann Ihnen versichern, dass die Eltern meiner Zöglinge eher fürchten, von mir tyrannisiert zu werden.« Sie schwiegen. Vielleicht schämte sich Arbuthnot seines Ausbruchs. Poirot, der unfreiwillige Lauscher, sagte nachdenklich zu sich, »Das ist ja eine sonderbare kleine Komödie, die ich da beobachte.« Später sollte er sich dieses Gedankens erinnern. Gegen 23:30 nachts kamen sie in Konya an. Die beiden Engländer spazierten, um sich ein wenig die Beine zu vertreten, auf dem verschneiten Bahnsteig auf und ab. Hercule Poirot begnügte sich zunächst damit, das Gewimmel auf der Station durch die Fensterscheibe zu beobachten. Nach 10 Minuten entschied er sich jedoch, dass ein Atemzug frischer Luft nicht schaden könnte. Er traf hierzu sorgfältige Vorbereitungen, hüllte sich in mehrere Mäntel und Wollschals, zwängte seine blitzblanken Schuhe in Galoschen und kletterte derart ausstaffiert bedächtig ins Freie. Langsam ging er den Bahnsteig entlang, noch über die Lokomotive hinaus. Es waren ihre Stimmen, die ihm sagten, wer die beiden undeutlichen Gestalten waren, die im Schatten eines Güterwagens standen. »Mary«, bat Oberst Arbuthnot. Aber das Mädchen unterbrach ihn. »Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wenn alles vorbei ist. Wenn es hinter uns liegt, dann...« Diskret machte Poirot kehrt, aufs Höchste erstaunt. Er hatte Miss Debenhams kühle, beherrschte Stimme kaum wiedererkannt. »Seltsam«, murmelte er. Am nächsten Tag fragte er sich, ob sich die beiden vielleicht gestritten hatten. Sie sprachen wenig miteinander und Mary hatte dunkle Ringe unter den Augen. Nachmittags 2:30 hielt der Zug plötzlich an. Aus allen Fenstern wurden Köpfe rausgestreckt. Neben dem Schienenstrang sammelten sich ein paar Männer, die auf irgendetwas unter dem Speisewagen wiesen. Poirot lehnte sich hinaus und wechselte ein paar Worte mit dem Schlafwagenschaffner, der gerade vorübereilte. Als Poirot den Kopf zurückzog und sich umwandte, prallte er beinahe gegen Miss Debenham. »Was gibt's?«, fragte sie ziemlich atemlos auf Französisch. »Nichts Gefährliches, Mademoiselle. Irgendetwas unter dem Speisewagen hat Feuer gefangen. Man hat es bereits gelöscht und repariert den Schaden. Es besteht keinerlei Gefahr mehr.« Sie fuhr ungeduldig mit der Hand durch die Luft, als schiebe sie den Gedanken an Gefahr als gänzlich nebensächlich beiseite. »Ja, ja, ich verstehe. Aber die Zeit. Die Zeit. Wir werden uns verspäten.« »Das ist allerdings möglich«, gab Poirot zu. Aber wir können uns keine Verspätung erlauben. Dieser Zug trifft fahrplanmäßig abends um 6.55 Uhr ein. Und man muss den Bosporus überqueren und um 9 Uhr den simplen Orient Express nehmen. Wenn wir eine Stunde oder zwei hier vertrödeln, verpassen wir den Anschluss. Das ist möglich, wiederholte er und musterte sie neugierig. Ihre Hand, die das Fensterkreuz umklammerte, bewegte sich unruhig und ihre Lippen zitterten. »Ist es denn für Sie so wichtig, Mademoiselle?«, fragte er. »Ja, ungemein. Ich muss jenen Zug erreichen.« Sie ließ Poirot stehen und ging zu Oberst Arbuthnot. Ihre Angst war jedoch überflüssig. 10 Minuten später ging die Fahrt weiter. Mit nur 5 Minuten Verspätung lief der Zug in Haider Passat ein, nachdem er die übrige Zeit im Laufe des Nachmittags wieder eingeholt hatte. Im Bosporus war raue See, sodass Monsieur Poirot sich während der Überfahrt höchst unbehaglich fühlte. Von seinen Reisegefährten wurde er auf dem Dampfer getrennt und bekam sie nicht wieder zu Gesicht. Und als die Fähre an der Galata-Brücke anlegte, fuhr der kleine Belgier schnurstracks zum Tocatlian-Hotel. Monsieur Poirot verlangte ein Zimmer mit Bad und erkundigte sich, ob Post für ihn eingetroffen sei. Ja, 3 Briefe und außerdem ein Telegramm. Poirots Augenbrauen zogen sich ein wenig in die Höhe. Ein Telegramm hatte er nicht erwartet. Trotzdem öffnete er es in der ihm eigenen, gemessenen Art. Entwicklungen, die sie im Fall Kassner voraussagten, unerwartet schnell eingetreten. Bitte sofort zurückkehren. Ah, c'est embêtant, murmelte Hercule Poirot verdrießlich. Er blickte auf die Uhr und wandte sich an den Portier. Ich muss noch heute weiterreisen. Um wie viel Uhr fährt der Simplon ab? Um 9, Monsieur. Können Sie mir einen Schlafwagenplatz besorgen? Sicher, Monsieur, um diese Jahreszeit ist das nicht schwer. Der Zug ist fast leer. Erste oder zweite Klasse? Erste. Très bien, Monsieur. Wie weit? Nach London. Dann werde ich Ihnen eine Fahrkarte bis London besorgen und ein Abteil in dem Istanbul-Calais-Waggon reservieren lassen. Wieder befragte Poirot seine Uhr. 8:10. Habe ich noch Zeit, zu Abend zu essen? Aber gewiss, Monsieur. Der kleine Belgier nickte, widerrief seine Zimmerbestellung und ging in den Speisesaal. Während er mit dem Kellner sprach, legte sich eine Hand auf seine Schulter. »Ah, mon vieux, das nenne ich ein unerwartetes Vergnügen«, sagte eine Stimme hinter ihm. Der Sprecher war ein älterer, untersetzter Herr, der das Haar bürstenartig geschnitten trug. Poirot sprang auf. »Monsieur Bouc!« »Ja, ja, ich bin's, Monsieur Poirot.« Monsieur Bouc war Belgier und einer der Direktoren der Internationalen Schlafwagengesellschaft. Poirot, den ehemaligen Star der belgischen Kriminalpolizei, kannte er schon seit Jahren. »Sie sind ja ziemlich weit weg von daheim, mon cher.« Monsieur Bouc lächelte seinen Landsmann an. »Meine kleine Angelegenheit in Syrien. Ah, und jetzt sind Sie auf der Rückreise?« »Ja, heute Abend fahre ich.« »Famos, ich ebenfalls. Das heißt, ich fahre bis Lausanne, wo ich zu tun habe. Vermutlich benutzen Sie den Simplon Express?« »Ja, ich habe den Portier eben gebeten, mir ein Schlafwagenabteil reservieren zu lassen. Eigentlich war es meine Absicht, hier ein paar Tage herumzubummen, doch ich erhielt aus England ein Telegramm, das meine sofortige Weiterreise erforderlich macht.« »Ah, les affaires, les affaires.« Monsieur Bouc seufzte. »Aber Sie haben ja inzwischen den Gipfel der Berühmtheit erklommen, mon vieux.« »Nun, ein paar kleine Erfolge hatte ich zu verzeichnen.« Hercule Poirot gab sich alle Mühe, bescheiden auszusehen, was ihm gründlich misslang. Bouc lachte. »Wir sehen uns später wieder«, sagte er und ging. Der kleine Detektiv widmete sich nun der Aufgabe, seinen Schnurrbart nicht allzu oft im Suppenteller zu baden. Nachdem dieses schwierige Werk vollbracht war, hielt er, auf den nächsten Gang wartend, im Speisesaal Ausschau. Es saß nur etwa ein 30 Gäste an den Tischen, und von diesem 30 interessierten Hercule lediglich 2 Herren. Sie saßen nicht weit von ihm entfernt. Doch nicht der Jüngere, ein sympathischer 30-Jähriger, offenbar ein Amerikaner, hatte Poirots Aufmerksamkeit erregt, sondern sein Gefährte, ein Mann zwischen 60 und 70. Von weitem gesehen glich er einem abgeklärten Philanthropen, der schon ein wenig kahle Kopf, die gewölbte Stirn, der Mund, der beim Lächeln ein sehr weißes, falsches Gebiss entblößte, schienen auf eine liebenswürdige Persönlichkeit schließen zu lassen. Nur die Augen straften diesen Eindruck Lügen. Kleine, tiefliegende, listige Augen. Und nicht nur das. Als sich der Fremde nach einer an seinen jungen Begleiter gerichteten Bemerkung im Speisesaal umsah, blieben seine Augen sekundenlang an Poirot haften. Und während dieser einen Sekunde glitzerte eine sonderbare Bösartigkeit, eine unnatürliche Spannung in ihnen. Gleich darauf erhob er sich. »Begleichen Sie die Rechnung, Hector«, sagte er. Seine Stimme klang leicht heiser, war gleichzeitig jedoch von einer merkwürdigen, gefährlichen Sanftheit. Als Poirot mit seinem belgischen Freund in der Halle wieder zusammentraf, verließ das ungleiche Paar gerade das Hotel. Ihr Gepäck wurde unter Aufsicht des Jüngeren nach draußen geschafft. Kurz darauf öffnete er die Glastür und verkündete: »Alles fertig, Mr. Ratchet.« Der Ältere knurrte etwas und stelzte hinaus. »Eh bien«, meinte Poirot, »was halten Sie von den beiden?« »Es sind Amerikaner.« »Fraglos sind es Amerikaner. Ich wollte wissen, was Sie von ihnen als Menschen halten.« »Der junge Mann gefiel mir ganz gut.« »Und der andere?« »Offen gestanden, er war mir nicht besonders sympathisch. Geht es Ihnen ebenso?« Hercule Poirot zögerte mit der Antwort. »Als er im Restaurant an mir vorbeiging«, erwiderte er endlich, »hatte ich einen merkwürdigen Eindruck. Es war, als sei ein wildes Tier, ein wildes, grausames Tier an mir vorübergegangen. Und dennoch sieht er durchaus redlich und achtbar aus. Ganz gewiss, der Körper, die Hülle, ich möchte sagen, der Käfig wirkt absolut achtbar. Aber durch die Stäbe sieht einen das wilde Tier an.« »Sie haben Fantasie, mon vieux«, sagte Monsieur Bouc. »Vielleicht. Doch ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Böse dicht an mir vorbeistrich. In Gestalt dieses respektablen Amerikaners? In Gestalt dieses respektablen Amerikaners.« »Nun ja, mag schon sein, es gibt allerhand Böses in der Welt«, meinte Monsieur Bouc fröhlich. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und der Portier kam auf die beiden Belgier zu, ziemlich verlegen und betreten. »Es ist kaum zu glauben, Monsieur«, wandte er sich an Poirot, »aber es sind sämtliche Schlafwagenabteile erster Klasse im Zug besetzt.« »Comment?« rief Monsieur Bouc dazwischen, »um diese Jahreszeit? Ah, da reißt sich eine Gruppe von Journalisten oder Politikern.« »Keine Ahnung, Sir«, versicherte der Portier, »ich kann Ihnen nur die bedauerliche Tatsache melden.« »Schon gut.« Monsieur Bouc klopfte Poirot auf die Schulter. »Lassen Sie den Kopf nicht hängen, alter Freund. Ich weiß schon einen Ausweg. Es gibt immer ein Abteil. Nummer 16, das der Schaffner freihält.« Er lächelte vielsagend und fuhr nach einem Blick auf die Uhr fort. »Kommen Sie. Es ist Zeit, dass wir aufbrechen.« Auf dem Bahnhof wurde Monsieur Bouc mit dienstwilligem Eifer von dem braun uniformierten Schlafwagenschaffner begrüßt. »Sie haben Abteil Nummer 1, Monsieur.« Er winkte den Trägern, die das Gepäck auf zweirädrigen Karren zur Waggontür schoben. Eine Metalltafel an der Außenwand des Waggons nannte die drei wichtigsten Zielbahnhöfe des Zuges: Istanbul, Triest, Calais. »Ich höre, Sie sind voll besetzt.« »Es ist unglaublich, Monsieur. Heute Abend scheint die ganze Welt vom Reisefieber gepackt.« »Einerlei. Sie müssen für meinen Freund hier Platz schaffen. Geben Sie ihm Abteil Nummer 16.« »Es ist bereits belegt, Monsieur.« »Was? Die Nummer 16?« Der Direktor und sein Untergebener tauschten einen verständnisvollen Blick, und der Schaffner, ein großer, blasser Mann mittleren Alters, lächelte. »Ja, auch die Nummer 16, beteuerte er. »Wie gesagt, wir sind voll besetzt bis in den letzten Winkel.« »Aber was ist denn los?« fragte Bouc verärgert. »Findet irgendwo eine Konferenz statt? Oder handelt es sich um eine geschlossene Gesellschaft?« »Nein, Monsieur, es ist reiner Zufall. Es hat sich einfach so ergeben, dass alle Leute ausgerechnet heute Nacht reisen wollen.« Monsieur Bouc ließ ein ärgerliches Schnalzen hören. »In Belgrad stößt ja der Schlafwagen von Athen zu uns und nachher auch der Wagen Bukarest-Paris. Doch wir erreichen Belgrad erst morgen gegen Abend, also was machen wir heute Nacht? Haben Sie denn ein Abteil in der zweiten Klasse frei?« »Ja, Monsieur, das heißt, kein ganzes Abteil, sondern nur noch ein Bett. Im anderen schläft eine Frau, die Zofe einer mitreisenden Dame.« »Verfluchtes Pech«, machte Monsieur Bouc seinem Ärger Luft. Jetzt mischte sich Poirot beschwichtigend ein. »Regen Sie sich nicht auf, mon ami. Ich werde dann eben in einem gewöhnlichen Wagen die Nacht verbringen. Nein, nein, davon kann keine Rede sein.« Wiederum wandte er sich an den Kondukteur. »Haben sich schon alle Reisende eingefunden?« »Einer fehlt noch. Bett Nummer 7, zweiter Klasse. Der Inhaber ist ein Engländer, Mr. Harris.« »Bringen Sie Monsieur Poirots Gepäck in Nummer 7 unter«, entschied Monsieur Bouc. »Wenn dieser Mr. Harris erscheint, werden wir ihm sagen, dass er zu spät kommt.« »Wie Monsieur wünscht«, erwiderte der Schaffner. »Es ist das vorletzte Abteil.«